Heute beim Thekencast.
Und Blut und Viecher und Schwerter und geil.
And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movie Break Theken Podcast. Ich bin der Stu und ihr könnt es euch denken, wieder mit dabei sind zum einen der Kühne. Hallo Kühne.
Hi.
Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Vielen Dank.
Ein Astra-Urtyp, passend zu den Typen, die wir heute besprechen werden.
Also da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht.
So.
Und der Pascal ist auch dabei.
Hallo, ein Astra-Urtyp, passend zu dem zu den Typen, die den Podcast heute machen.
Ja, das kannst du deiner Mama erzählen, aber nicht mir. So. Ich habe mein Bier diesmal per Flasche und es ist schon auf. Ich werde jetzt einen Schluck trinken.
Ja. Prost.
Ah, Prost. Ich trinke übrigens ein ganz einfaches Becks.
Ah, Becks ist fein. Aber es gibt natürlich auch noch andere Biere, die fein sind, ne?
Nein, ich trinke ausschließlich Becks. Becks ist das einzig richtige Bier. Und kriegt man eigentlich nachträglich dafür Kohle?
Nee, eine Klage vielleicht.
Okay. Nee, dann trinke ich kein Becks. Dann trinke ich.
Ich trinke alles andere außer Becks heute.
Ja. Du trinkst alles einfach.
Ich trinke gerade klares Wasser. So. Okay.
Ja. Du bist hier falsch im Format.
Ja, ich weiß. Also, ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit, den Thekencast zu reaktivieren für einen doch besonderen Film, wobei jetzt besonders eher, was die Entstehungsgeschichte angeht. Wir kümmern uns heute nämlich um den 13. Krieger. Und wie immer fangen wir diesen Podcast... Was?
Den 13. Krieger.
Das war okay. Schon ein Bier mehr heute, oder?
Gut. Ja, der 13. Krieger, es stimmt.
Bist du fertig?
Bist du noch da, Stu?
Ich bin noch da. Ich warte, dass der Herr Reitz sich ausgelacht hat.
Ich trinke noch einen Schluck, damit ich auf deinen Pegel komme.
Also, wir besprechen den 13. Krieger.
Das sind Dämonen. Es werden 13 Männer auserwählt, um das Böse zu besiegen.
Und was heißt das?
Der 13. Krieger seid ihr.
Ich bin kein Krieger.
Das wirst du schon sehr bald sein. Der 13. Krieger.
Er hat sich ausgedacht. Und wie immer die obligatorische Frage, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde sagen, der Lachsack fängt an.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube, war das so ein Kabel 1 oder ein Vox-Film?
Kabel 1.
Ich glaube, Kabel 1, ja.
Okay, dann kam der, glaube ich, immer Donnerstag 20.15 Uhr. Ich glaube, es war doch immer Donnerstag, wo dann die Blockbuster in Anführungsstrichen liefen. Und da muss ich ihn irgendwann mal gesehen haben. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr gewesen ist. Habe ihn mir dann auch noch auf DVD geholt. Da war ich wahrscheinlich 15, 16 irgendwie. Und habe ihn dann regelmäßig geschaut. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß auch nicht mehr, und ich habe auch keine tolle Story zu bieten, wie ich auf diesen Film gestoßen bin oder unter welchen Umständen ich ihn damals gesehen habe.
Okay, Kühne, du bist dran.
Der Film kam ja, glaube ich, 1999 in die Kinos.
Am 9.9.
Angeber. Also ich habe ihn damals tatsächlich direkt im Kino gesehen. Der Trailer hatte mich damals angesprochen und bin dann mit meinem Vater ins Kino gegangen. An dieser Stelle muss ich eine Lanze für meinen Vater brechen, weil damals war der Film noch ab 12 freigegeben. Was ich relativ unverständlich finde, aber ich denke mal, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ja, und der 13-jährige Kühne hat sich gedacht, Schwerter, Bärenmenschen, Blut, ja, das läuft. Hat mir damals sehr gut gefallen und hat sich auch bis heute nicht wirklich groß geändert, das Ganze.
Mhm. Ja. Weil auch der Kühne sich nicht geändert hat seitdem, glaube ich, oder?
Ich versuche mir einzureden, dass ich mich geändert habe, aber ich glaube nicht. Tief im Inneren bleibe ich ein blutgeiles, ein Galatini-Typ oder so.
Ja. bei mir war es so, ich habe den Trailer zigmal gesehen. Im Kino zunächst, da hieß der Film noch Schwarze Nebel. Und der wurde immer gezeigt, wirklich immer, sodass er mich irgendwie genervt hat. Deswegen habe ich ihn im Kino auch nicht wahrgenommen. Und dann auf DVD, also als die DVD-Phase kam, kam der Trailer auch gefühlt vor jedem Film. Teilweise auch so, dass man nicht abbrechen konnte. Und deswegen hatte ich irgendwie auf den Film echt keinen Bock.
Ich musste den damals auf Videokassette noch immer vorspulen.
Ja, furchtbar. Und eines Tages stand ich in der Videothek und hatte unsere örtliche Videothek so gut wie halt leer geguckt. Und es blieb halt nur noch übrig der 13. Krieger. Und dann habe ich ihn halt missmutig mitgenommen und dachte mir, Mensch, als ich ihn dann gesehen hatte, hättest du ruhig ein bisschen früher sehen können, denn der ist nicht verkehrt.
Mhm.
Aber jetzt sollten wir noch mal klären, worum geht's in der 13. Krieger? Außer, dass da anscheinend 13 Krieger vorkommen?
Ach, nee, es geht nur um den 13., um keine anderen.
Okay, okay. Wo sind dann die anderen 12? Der Primzahl-Warrior. Okay, nein. Kühne, erklär uns doch bitte mal unseren Zuhörern da draußen auch, worum geht's im Film?
Es geht um den Botschafter Ahmed Ibn Fadlan.
Das hast du auch auswendig gelernt.
Ich habe die anderen nicht mehr drauf. Der hat ja auch einen Namen, der ist ja aus der Hölle. Also wenn du da unterschreiben musst, dann bist du echt im Arsch. Und er wird von seinem Kalifen als Botschafter nach, ja, nach Norwegen oder nach Skandinavien geschickt, weil er eine Liebesbeziehung mit einer verheirateten Frau hat. Trifft dort auf eine Gruppe Wikinger und als er sich mit denen austauscht, werden die Wikinger zu einem Auftrag gerufen und eine Seherin bestimmt, dass der Ahmed Ibn Fadlan die Leute mitbegleiten muss, weil er laut Prophezeiung der 13. Krieger ist und er ist wichtig dafür, dass der Kampf gegen diese Wesen, die dort Dörfer angreifen, die Leute ermorden und ähnliches, dass der auch gewonnen wird.
Der Ahmed, gespielt von Antonio Banderas. Und,
Anthony Banderas.
Oder Anthony Banderas, wie du auch immer haben, wie du es möchtest, Pascal, wie du es möchtest. Und seine Wikinger-Dudes kommen dann relativ schnell auf den Trichter, ey, da sind irgendwelche bösen Mächte am Werk, die mit dem Nebel kommen und versuchen dann denen, ja, die Stirn zu bieten. Und ich habe ihn heute jetzt nochmal geguckt, ich glaube vielleicht zum dritten oder zum vierten Mal. Und der Film ist echt okay.
Mein Gott, diese Euphorie dabei.
Nee, da will ich ehrlich sein. Das ist jetzt kein Film, für den ich jetzt komplett in die Bresche springen würde. Aber ich finde, dass der zum einen trotz der Entstehungsgeschichte, da kommen wir dann gleich zu, relativ gut gemacht ist. Ich finde, Anthony Banderas ist ein guter Hauptdarsteller, der auch als Actionheld hier wirklich funktioniert. Und diese ganze Wikinger-Dynamik, diese Gruppendynamik ist auch relativ nett.
Das stimmt. Ja, und
der nächste große Vorteil ist ja, das sind knackige 100 Minuten. Da ist nicht viel Leerlauf.
Ich dachte jetzt, das sind knackige Wikinger.
Knackige Nordmänner.
Gib mir lass mich das Bier austrinken, dann reden wir nochmal über die Männer, die da drin sind. Nee, und in seiner kurzen Laufzeit langweilt er auch fast gar nicht. Also das ist, kannst du einfach gut weggucken.
Also ich finde ja, der größte Vorteil von der 13. Krieger, neben den Punkten, die ihr genannt habt, ist ja seine Atmosphäre. Unfassbar atmosphärisch. Also wenn ich an der 13. Krieger denke, dann habe ich direkt wie das sein muss, in diese Wikingerwelt zu kommen als Fremder. Wir sind ja quasi Antonio Banderas. Und kommen in diese primitive Welt hinein und diese Wälder, dieser Nebel und diese auf den ersten Blick recht rückständigen Völker, die da leben. Ich finde halt, atmosphärisch ist das ein totales Brett.
Ja, und das Schöne ist ja auch dabei, dass auch nicht alles auf Verdeih und Verderb erklärt werden muss. So, ja. Er wird da reingeworfen, er muss da selber mit klarkommen, er muss sich selber ein Bild davon machen, warum das gemacht wird. Ich muss da immer an die Szene denken, wenn die morgens sich waschen und etwas aus der Wasserschale trinken.
Ja.
Wo dann das Wasser einmal gegurgelt wird, wieder in die Schale zurück, die Schale wird weitergegeben. Dann wäscht er sich das Gesicht und der Nächste, der setzt dann noch seinen Bolleck aus der Nase da rein. Und
Das ist ja auch schon ein ganz schöner Moment, eigentlich die ersten 15 Minuten, die funktionieren ja fast wie so ein Kulturschock, Culture Clash eigentlich, wo du dann den gebildeten, den ja, attraktiven Araber hast, der dann ja, zu den größten Prolls hinkommt. Und darum geht's ja in dem Film eigentlich auch, wie so zwei verschiedene Welten sich miteinander vereinen und daraus was Gutes in Anführungsstrichen entstehen lassen. Also es ist eigentlich so eine ganz klassische, wie nennt man das denn nochmal, diese Kulturschock-Komödien.
Culture Clash.
Genau, Culture Clash, habe ich eben schon gesagt, aber ja, Culture Clash, Komödien. In diesem Fall halt eine Culture Clash Abenteuerfilm. Fand ich gut.
Ja, aber wie ich finde, auch durchaus Horrorelemente beinhaltet.
Ja, also ja. Gerade bis aufgeklärt wird, was die Wesen wirklich sind, kann man ja schon meinen, dass man da wirklich mystische Aspekte noch mit in dem Film eingearbeitet hat. Bis man dann eben feststellt, dass es dann doch dass es dann eben doch Menschen sind, die unter diesen Kostümen dann.
Ja, aber, sorry, ich da interveniere, aber so richtig erklärt wird es ja auch nicht, ne? Es bleibt ja schon so ein bisschen im Schatten, was das jetzt für Leute sind, die da angreifen. Also in der Romanvorlage wird es ja, glaube ich, ein bisschen genauer erklärt. Die Romanvorlage kommt von Michael Crichton, dem Autor auch von Jurassic Park. Und im Roman habe ich mir sagen lassen, es ist so, dass da erklärt wird, dass diese, nennen wir sie mal dunklen Wanderer oder Nebelwanderer, eigentlich Nachfahren der Neandertaler sind.
Ja, das ist sogar so ein prähistorischer Kannibalenstamm, ne?
Aber findet ihr, das ist wichtig? Weil schlussendlich habe ich das den ganzen Film über so verstanden, Antonio Banderas wird ja eh in die ganze Situation reingeworfen, hat erstmal eh keinen Plan, was da überhaupt abgeht, weiß gar nichts. Und deswegen finde ich auch, dass das nicht erklärt wird, durchaus in Ordnung.
Ist ja auch, geht ja auch überhaupt gar nicht darum, was die Bösen jetzt sind, weil solange die sich nicht unsichtbar machen können und oder fliegen oder was weiß ich was. In dem Film geht es ja im Prinzip nur darum, wie der Araber mit den Nordmännern zusammenarbeitet, um sich dieser Gefahr zu stellen. Scheißegal, was da jetzt kommt, ob da jetzt 5000 Kannibalen kommen oder ob da wirklich so eine riesige Feuerschlange kommt.
Im Prinzip eine schöne Szene.
Ja, super. Im Prinzip wäre das ja egal, weil die Gegner sind eigentlich in Anführungsstrichen belanglos für die Geschichte. Mhm. Die halten dann nur her. Wenn der Film, der ja auch ein sehr, sehr klarer Genre-Mix ist, wie gesagt, du hast ja dieses Abenteuer-Ding, dann hast du so ein bisschen dieses historische Wikingerzeit, dann hast du die Horror-Elemente, dann hast du teilweise so ein bisschen Buddy-Movie-Aspekte drin. Was hat man denn noch? Hat man noch einen Kriegsfilm drin? Klassisches Belagerungsszenario? Da ist ganz viel drin.
Ja, da steckt wirklich einiges drin. Und gerade das mit dem Buddy-Movie ist mir jetzt bei der erneuten Sichtung nochmal aufgefallen. Es gibt diesen einen Wikinger, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, diese eine Blonde, der Antonio Banderas hier immer kleiner Bruder nennt.
Herger,
okay.
Oder Herger, oder ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
Also weißt du, Ahmed Ibn Faldadl kannst du aussprechen, aber Herger
Faldadl. Der Blonde auf jeden Fall.
Ja.
Der gefühlt am meisten spricht.
Wir nennen ihn Helge.
Genau, Helge. Helge der Schreckliche, ja.
Ahmed und Helge, das ist ein schönes.
Also da hast du gemerkt, dass es da Buddy-Movie-Bezüge gibt.
Ich hatte bei der erneuten Sichtung, wie gesagt, wirklich, das hat sich so prägnant so rausgestochen. Also ich habe den jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, aber ich hätte den sonst früher nie so als Buddy-Movie verortet. Und jetzt bei der erneuten Sichtung ist dieses Buddy-Movie-Element wirklich sehr deutlich rausgekommen.
Ja. Die foppen sich ja auch und wachsen dadurch dann zusammen, ne?
Ja.
Ja, aber das ist doch eigentlich ganz schön, dass man vielleicht auch in verschiedenen Zeiten, wenn man sich einen Film anguckt, immer wieder was Neues daraus hervornimmt. Also ich hatte damals, als ich den im Kino gesehen habe, da fand ich die Schlacht geil. So, das fand ich cool. Ich will nicht sagen, das hat man vorher so noch nicht gesehen, aber das war einfach für den 13-jährigen Kühne, boah, und Blut und Viecher und Schwerter und geil. Jetzt siehst du das natürlich mit ein bisschen anderen Augen, weil man kennt jetzt anderes. Und dann habe ich mich jetzt zum Beispiel auch auf andere Aspekte des Films dann irgendwie berufen und muss auch sagen, dass ich die Beziehung zwischen dem Ahmed und seinen Freunden die 12 Freunde, dass ich das auch ganz schön fand, wie sich das alles entwickelt und auch eben diesen Culture Clash, der da rauskommt und so. Und ich glaube, so ist einfach fast für jede Altersgruppe irgendwas dabei, was er aus dem Film rausziehen kann.
Ja. Also ich würde es nicht an einer Altersgruppe festmachen, sondern mehr so an welchen Genres du dich am liebsten labst.
Ja, okay. Aber das meinte Kühne auch, oder?
Also
für ja. jede Zielgruppe was dabei.
Ja, also wenn du halt am liebsten Rom-Coms guckst,
dann ist es schwierig. So weit geht es dann leider nicht zwischen den beiden.
Was ich auch sehr cool fand, waren die verschiedenen Settings. Also er sieht ja schon zu, dass der immer wieder neue Settings mit in den Film reinwirft, um dass überhaupt gar keine Langeweile oder gleiche Szenen entstehen können. Und das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Mhm. So das erste Zusammentreffen mit, wie hießen die noch? Vendols?
Vendol.
Ja. Das war ja dann in dem Schlafsaal, später dann eben auf dem offenen Feld vor der Stadt, dann ja noch in dem Höhlensystem, da war ja auch noch eine lange Actionsequenz. Und so wird dem Zuschauer auch einfach viel Verschiedenes geboten, finde ich.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass auch wenn man ganz ehrlich sein muss, es in der jetzigen Version gar nicht so sehr sieht, aber dass da verdammt viel Geld geflossen ist.
Das ist verdammt viel Geld.
Ja, es wurde gemunkelt, dass der Film, der ja wirklich eine sehr bewegte Entstehungsgeschichte hinter sich gebracht hatte, insgesamt 160 Millionen gekostet haben soll.
Unfassbar.
Die Produzenten haben dann immer wieder so zurückgewuckt und haben gesagt, nee, das ist so viel war es nicht, es waren höchstens 90. Er hat in den USA 32 Millionen eingespielt im Kino und weltweit nochmal 61. Das ist so oder so zu wenig.
Ja.
Aber wenn wir jetzt schon mal die Entstehungsgeschichte jetzt hier vor uns liegen haben, wollen wir mal das Narrative des Films verlassen und die Entstehungsgeschichte uns ansehen? Weil
aber ist es dein Job, das jetzt nochmal aufzudröseln, oder?
Ich
bin da, glaube ich, gar nicht so drin.
Also ich würde es hinkriegen.
Okay.
Ja, dann zeig mal, was du kannst.
Und berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Oh, jetzt habe ich mir aber, da muss ich erstmal einen Schluck drauf trinken, weil jetzt habe ich natürlich, jetzt muss ich abliefern. Ah, Urtyp.
Aber ich darf keine Werbung für Becks machen, oder was? Ist ja wohl.
Ich habe von mir gesprochen, ich bin der Urtyp. Mhm. Ja, okay. Also es ist ja so, dass der 13. Krieger ursprünglich von John McTiernan inszeniert worden ist, der auch unter anderem Stirb langsam oder Predator inszeniert hat.
Oder Rollerball.
Über den reden wir nicht. Und geschrieben wurde das Buch, wie es du ja schon sagte, von Michael Crichton. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, ist John McTiernan nicht unbedingt derjenige, mit dem man so super gerne zusammenarbeitet. Es muss wohl auch arge Probleme gegeben haben bei der Produktion zu Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, wo die beiden auch wohl immer wieder aneinander geraten sind. Und dann wurde der Film vorgeführt. Die Leute haben sich das angeguckt und die fanden das Ding zu lang. Der müsste damals so um die 128 Minuten Laufzeit gehabt haben. War definitiv auf das ältere Publikum ausgelegt. Und hatte einige Storystränge da drin, die natürlich wenig mit Action oder mit Abenteuer zu tun hatten, sondern die wirklich nur rein auf die Story gingen. Und das Testpublikum, da ist der Film gänzlich durchgefallen, dann sollten Nachdrehs gemacht werden, wo sich Michael Crichton und John McTiernan absolut nicht einig geworden sind, wie das vonstatten gehen soll. Woraufhin dann John McTiernan irgendwann gesagt hat, fickt euch, Entschuldigung, leckt mich. Und das Projekt dann verlassen hat. Ach so, hier wird ja gar nicht gepiept. Er hat dann das Projekt verlassen und dann ist Michael Crichton auf den Regiestuhl gegangen und hat dann durch diverse Nachdrehs, durch diverse Schnitte, was die Kosten auch noch natürlich alle nach oben getrieben hat, weil man musste wieder alles rankarren, man musste wieder zusehen, dass man die Settings aufbaut. Das hat den Film auch so teuer gemacht und das war natürlich für die Produzenten relativ ungünstig. Und Michael Crichton hat dann eben den jetzt bekannten oder den jetzt veröffentlichten Cut rausgebracht, welcher natürlich hier und da auch so seine Problemchen mit sich bringt. Das heißt, diverse Handlungsstränge verlaufen absolut ins Leere, scheinen total wichtig zu sein am Anfang, werden dann gänzlich fallen gelassen, was ein bisschen dazu führt, dass das ganze Ding ein bisschen unrund wirkt.
Ja, also gerade diese diesen Subplot mit diesem intriganten Königssohn, der die Wikinger immer wieder versucht, so zu behindern.
Vollkommen Banane.
Ist, also er bietet eine schöne Szene, so ein Duell zwischen zwei Wikingern und die Auflösung davon. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber es ist.
Die ist gut, die Szene. Die macht wirklich Bock.
Ja. Die ist gut, weil danach dieser Satz von Antonio Banderas kommt. Beziehungsweise erst von dem Wikinger und Antonio Banderas. Kriege ich nicht mehr zusammen, aber das ist auch nochmal schön, dieses Thema.
Aber gut, dass du ihn nochmal erwähnt hast.
Wen?
Gut, dass du den Satz nochmal erwähnt hast, wenn du nicht zitierst.
Ja, wie war das denn nochmal? Jetzt weiß er, dass er sich nicht vor dem fürchten sollte, was er sieht. Und dann sagt doch Antonio Banderas genau, weil er muss Furcht haben vor dem, was er nicht. Also genau. Irgendwie so.
Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder Narr einzuschätzen. Der da hat es versucht, seit er uns das erste Mal gesehen hat. Jetzt muss er etwas abschätzen, was er nicht sehen kann.
Und sich vor dem fürchten, was er nicht weiß.
Klingt jetzt ganz dumm, aber im Film ist es halt ziemlich
ist
geil,
cooler.
Weil es ja genau das Thema halt auch ist.
Ja, Pascal ist eben auch kein Wikinger, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ich bin kein Nordmann, ich bin eher einer von den gebildeten schönen Arabern.
Du bist ein Westfale.
Ich musste das immer wieder sagen. Ja, aber es ist so. Aber weil es ja auch genau das ist, also die Angst vor dem, dass man nicht weiß, was greift da eigentlich an. Es ist ja, steht ja ganz lange in den Sternen, was das jetzt genau ist. Ob es wirklich so ein mythisches Wesen ist, ein Drache, eine Riesenschlange oder ob es halt einfach nur Tausende von Kriegern sind, die so nah beieinander reiten, dass es halt aussieht wie eine Feuerschlange. Ja,
also ich,
das ist eine schöne Szene.
Ich muss sagen, dass mich diese Szene mit dem intriganten Königssohn, der auch, glaube ich, im Abspann immer nur Son of the King genannt wird, weil der, glaube ich, nicht mal einen Namen bekommen hat in der Michael Creighton-Fassung. Die haben mich gar nicht gestört, weil die hatten dann eben zum Beispiel diesen schönen Kampf zwischen dem Nordmann und dem, oder dem Wikinger und dem Dorfbewohner, was wirklich eine Szene war, wo du schmunzeln konntest, die gut inszeniert war, die überraschend war. Und mich hat das Ganze gar nicht gestört, weil es ja später auch nicht aufgegriffen wird. Also das war so kurz, dieser ganze Einschub mit dem Königssohn, dass mir das so vollkommen egal war. Wenn man drüber nachdenkt, stellt man fest, ja, da scheint was zu fehlen oder das wäre bestimmt mal wichtig gewesen. Aber in dem Tempo, wie der Film das im Endeffekt abarbeitet und wie er dann schlussendlich auch zusammengeschnitten ist, muss ich sagen, dass mir das nicht unbedingt negativ aufgefallen ist.
Also ja, das Tempo kaschiert so ein bisschen.
Ja, aber ich finde tatsächlich...
Aber man merkt es.
Ja, genau. Es kaschiert, aber nicht gut genug, wie ich finde.
Genau, es kaschiert, aber es blendet nicht komplett aus. Das sind halt so Sachen, auch bei dieser Szene, wo Antonio Banderas die Sprache lernt.
Oh, darüber können wir uns gleich... Darüber sollten wir uns auch unterhalten.
Ja. Okay, also ich kann das ja mal kurz anschneiden. Natürlich spricht Antonio Banderas nicht die Sprache der Nordmänner. Das wird übrigens auch zu Anfang noch ganz schön eingeleitet, wenn Antonio Banderas mit seinem Mentoren oder mit einem anderen
dem Dolmetscher.
Mit einem Dolmetscher nach in dieses Nordmannland kommt und sie überhaupt nicht wissen, mit welcher Sprache sie jetzt überhaupt Kontakt mit diesen Wikingern aufnehmen sollen. Dann kommt natürlich raus, dass er der 13. Krieger ist, weil der 13. Krieger muss ein Ausländer sein, darf kein Nordmann sein. Und dann reiten die los und Antonio Banderas versteht natürlich nicht die Sprache. Und er lernt die Sprache dann innerhalb einer Montage, die vielleicht eine Woche abdeckt, auf jeden Fall mehrere Tage, indem er zuhört. Und dieses ist natürlich Schwachsinn, eine Sprache zu lernen, indem man zuhört. Allerdings ist die Szene natürlich deswegen grandios, weil sie dann nochmal so den Intellekt des Arabers im Vergleich zum Intellekt der Nordmänner, also diese Lernfähigkeit aufzeigt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so ursprünglich geplant gewesen ist.
Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ich muss sagen, ich finde diese Szene jedes Mal von Neuem faszinierend, weil er sitzt an diesem Lagerfeuer und sie unterhalten sich.
Die ist doch so badass!
Also, solche unterhalten sich und dann werden aus diesen nordischen Ausdrücken plötzlich halt in der deutschen Fassung natürlich dann plötzlich deutsche Ausdrücke. Und dann irgendwann hört er halt, dass jemand seine Mutter beleidigt und dann reicht's ihm.
Ja, wer dicke. Kommt hier gleich morgen.
Hör, Harry Black. Bist du Skalgo Harry Pratil Klippen? Ja, Snake hilft allen für ein Teilstern von 12 Pferden.
So kommen die Beste. So kommen die Beste. Der Hahn will gehen. Ruf der Hahn zu ihm.
Ah! Fische wären mir Gänse lieber.
Und dann sagt er, du sollst nicht fort, Tello, mein Weib, sonst werde ich noch heute Abend kommen in dein Haus. Du musst mich verwechseln.
Ronnet hat mit ihr das Lager geteilt, während wir uns die Pferde geholt haben.
Ihr verfluchten Aufschneider! Das Weib war wie ein bunter Hund unter den Kriegern bekannt. Und es sah aus wie die Mutter von dem da.
Meine Mutter. War eine keusche Frau. Sie entstammte einer wohlhabenden Familie. Und wenigstens weiß ich, wer mein Vater ist. Du Schweinefleisch, fressender Sohn einer Hure.
Du Verfluchter!
Bleib hier! Lass ihn. Beruhige dich! Wieso kannst du unsere Sprache? Ich habe zugehört.
Also ganz ehrlich, irgendwie passt sie zum Film. Aber ich will auch, muss auch zugeben, ich finde, sie wirkt auch ein bisschen faul.
Ja. Ja. Ja, das schon, aber wenn man jetzt überlegt, dass er eben als Botschafter losgeschickt worden ist, ich glaube, er kommt ja ursprünglich aus dem Orient, hat ja auch dann in dem Prolog angedeutet, durch wie viele Länder er schon geritten ist. Und das bedeutet für mich, dass er auch schon sehr, sehr lange unterwegs ist, viel mit den Leuten kommunizieren musste. Ja. Dass er gegebenenfalls eh so ein Typ dafür ist, der sowas relativ schnell versteht oder der vielleicht schon mal Fetzen aufgegriffen hat. Wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass du nicht in einer Woche, auch nicht in einem Monat nur durch bloßes Zuhören die Sprache sprechen kannst. Ich fand die Problematik aber dadurch ziemlich gut gelöst.
Es hätte den Film, glaube ich, mehr behindert, wenn er die ganze Zeit immer so, was hast du gesagt?
Was?
Genau. Deswegen kann ich mit der Szene leben. Wie ich schon sagte, ich finde sie irgendwie faszinierend.
Die ist ja auch faszinierend.
Finde ich, man muss auch irgendwie Eier haben, um das einfach so umzusetzen.
Das finde ich nämlich auch. Also man kann das ja sowohl, wie ich eben gemacht habe, inhaltlich erklären, warum die so gemacht ist. Aber sie ist halt auch faszinierend, wenn man dann merkt, es ist übrigens egal, ob du den in Deutsch oder auf Englisch guckst, natürlich das Gleiche. Und sie hat halt dann diesen Badass-Moment, wenn er dann ins Gespräch einhakt. Die ist nice, die Szene eigentlich. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ursprünglich noch ein bisschen mehr zu diesem Culture-Clash-Ding eigentlich hätte kommen sollen, wo Antonio Banderas halt auch die Sprache lernt. Vielleicht, dass er aufzeigt, okay, ich kann die und die Sprache, die sprechen so und so, das habe ich schon mal irgendwo in Griechenland gehört, das habe ich schon mal irgendwo da und da gehört, und dann setzt er das zusammen irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen. Hätte ich auch schön gefunden. Mhm. Ohnehin hätte ich es schön gefunden bei dem Film, wenn der sich noch mehr Zeit, was Kühne schon angesprochen hat, für die Story gelassen hätte, um nochmal diese kulturellen Differenzen aufzuzeigen, was da eigentlich für Welten gerade aufeinander prallen. Beide Welten haben ihre Traditionen und Rituale, und da muss man gucken, wie die zusammenarbeiten können. Das fängt ja allein schon beim Kampfstil an.
Das ist auch eine schöne Szene, wo er so ein Schwert bekommt und sich das aber dann, sag ich mal, ummodelliert.
Ja. Er bekommt ja erstmal das Schwert, wo er sagt, das ist viel zu schwer, damit kann ich nicht umgehen. Und dann eben, wie haben wir ihn genannt, Helge, zu ihm sagt, ja, dann werd stärker. So ein ja, ist richtig, mach das mal.
Ja, das sind so die Mentalitäten.
Aber Stu, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Ich muss sagen, mich erinnert diese Szenerie am Lagerfeuer auch so ein bisschen an Videospiele, so wie Skyrim oder so. Wenn du etwas oft genug machst, bekommst du halt neue Erfahrungspunkte darin.
Ja, stimmt. Ne?
Nochmal kurz zurück zu John McTiernan und Michael. Heißt der Crichton oder Crichton? Crichton, oder?
Ich würde Crichton sagen.
Ja, ist ja egal. Der Michael.
Michael.
So. Der Michael, das darf man nicht vergessen, der war damals, der ist ja mittlerweile schon verstorben, aber er war damals in Hollywood relativ machtvoll. Er war ja auch so der Schöpfer von Emergency Room. Das war ja zur damaligen Zeit so eine der erfolgreichsten Serien im US-Fernsehen. Und halt,
ich glaube,
eben,
das war in den 90er Jahren ein übelster Big Player.
Ja, wirklich.
Der war unfassbar groß.
Ja. Deswegen glaube ich auch, dass der Kampf zwischen ihm und John McTiernan relativ klar war, dass Michael Crichton letztlich halt der Big Boss war. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, warum John McTiernan das Projekt verlassen hat. Und durch diese Nachdrehs und andere Sachen in der Postproduktion, die da vorgefallen sind, wurde der Film halt mehrfach verschoben. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, den ersten Teaser oder Trailer das erste Mal irgendwie 97 gesehen habe. Und der Film kam erst im September 99 in die deutschen Kinos. Und nachdem halt John McTiernan gefeuert worden ist, hat er halt eben das Thomas Crown, die Thomas Crown-Affäre mit Pierce Brosnan und Rene Russo gedreht, die eine Woche vor der 13. Krieger ins Kino gekommen ist.
Oh.
Ja, das war also echt schon, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals die Cinema gelesen und da wurde er halt interviewt und da wurde er auch gefragt, welchen Film sollen sich die Leute denn jetzt angucken, wenn sie jetzt die Wahl haben zwischen zwei John McTiernan-Filmen, die zeitgleich im Kino laufen. Und dann hat er einfach nur gesagt, ja, die Thomas Crown-Affäre, denn das ist mein Film, der andere ist nicht mein Film.
Naja, klar.
Und um das Ganze noch zu krönen, diese Geschichte, John McTiernan ist ja aktuell leider so ein bisschen weg vom Fenster. Ich glaube, der dreht hauptsächlich Werbespots für Videospiele, habe ich mir sagen lassen.
War der nicht auch im Knast?
Ja, genau, der war nämlich im Knast. Der war für ein Jahr im Knast, denn er hat einen privaten
Rollerball gedreht.
Da wäre ein Jahr zu wenig gewesen. Nee, er hat einen Privatdetektiv beauftragt, Michael Crichton abzuhören. Das ist rausgekommen. Und deswegen musste er in den Knast. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ist ungelogen. Es gibt sogar irgendwie das Gerücht, dass John McTiernan versucht haben soll, auf Michael Crichtons Schreibtisch zu kacken. Ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist, aber
ich möchte mir einfach eingestehen, dass es wahr ist.
Wieso will der denn Michael Crichton abhören? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Da gab es irgendwelche Unterstellungen, die er halt eben untermauern wollte.
Ach so, er wollte vielleicht, okay. Ne? Okay.
Ja, aber jetzt überlegt mal. Guckt euch die Karriere von John McTiernan mal an. Wir haben den Predator da drin, wir haben Stirb langsam da drin, wir haben Jagd auf Rot Oktober, wir haben eben Stirb langsam jetzt erst recht. Damit haben wir wirklich großartige Filme. Und dann kommt der 13. Krieger und danach hat er noch drei Kinofilme gemacht. Die Thomas Crown Affäre, Rollerball,
und Basic.
Sag ich nichts zu, und Basic. Er konnte ja nie wieder an seine Erfolge anknüpfen. Und es würde mich nicht wundern, wenn Michael Crichton damals auch so ein bisschen Negativwerbung für den gemacht hat.
Glaube ich, dass es sicher so war. Und John McTiernan ist übrigens vor ein paar Tagen, also wir nehmen das hier auf am 13. Januar, vor ein paar Tagen wurde der gute Mann 70. Und da habe ich einen Artikel über ihn gelesen. Ich weiß gar nicht, war es jetzt Welt oder die Zeit, keine Ahnung. Und die haben den Artikel abgeschlossen mit der Bitte, dass dieser Mann doch vielleicht noch einmal wirklich ein Projekt machen sollte, womit er beweisen kann, was er kann. Denn du hast ja schon die Filme aufgezählt, da waren halt wirklich ein paar richtig gute drin. Und selbst solche Sachen wie Last Action Hero, die halt auch gefloppt sind damals, und zwar ordentlich, sind, glaube ich, wenn man sie heute schaut, gar nicht mal so übel.
Nee, also, guck ihn dir heute noch mal an. Ja. Der ist wirklich
der
richtig
ist toll.
Gut.
Ich hatte ihn damals toll, ich fand ihn heute gut, toll. Ja. Rollerball ist ein Totalausfall, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist Grützscheiße vor dem Herrn. Aber es ist jetzt irgendwie auch gemein zu sagen, er hat halt Rollerball gedreht, deswegen sollte er nie wieder Regie führen. Also das ist dann auch Schwachsinn.
Welcher John McTiernan, vielleicht habt ihr den gesehen, diesen Medicine Man mit Sean Connery.
Der ist okay.
Ah, der reizt mich ja.
Der ist ganz okay.
Mal so ein bisschen was anderes, ne?
Ja, also ich war nie so der große Fan von Jagd auf Roter Oktober, aber auch das ist ein echt guter Film eigentlich, solider Film.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, so Predator und Stirb langsam, der erste, das sind so seine Meisterwerke. Die werden auch noch in 100 Jahren Action-Klassiker sein.
Übrigens ist auch interessant, dass es in der Schnittfassung von John McTiernan überhaupt kein finales Duell gibt zwischen dem Oberwikinger und dieser, ich nenne es mal Hexe. Das ist also wirklich komplett auf Crichtons Mist gewachsen. Übrigens, Michael Crichton hat auch schon mal Regie geführt vorher. Unter anderem, glaube ich, bei Westworld und Coma und Runaway mit Tom Selleck, mit so komischen Roboterspinnen.
Die Spinnen des Todes.
Ja, au.
Bei Westworld hat er auch das Buch geschrieben, ne?
Ja, ja, der ist halt, wie gesagt, eigentlich ursprünglich Autor, ne? Romanautor.
Und wenn du dir mal die Bücher von dem anguckst, wie viel davon auch verfilmt worden ist, da hat er schon ein paar Bretter mit dabei.
Ja.
Auch wenn die Filme nicht unbedingt immer das Beste sind, aber ich glaube schon, dass der damals eine ziemlich große Nummer war und relativ viel zu sagen hatte.
Eine große Nummer war der Film, aber wie gesagt, am Boxoffice nicht. Aber ein, ich nenne es mal Requisit, gibt es immer noch, nämlich das Wikingerboot von denen, um die umzuschippern. Das soll immer noch im Epcot Center im Walt Disney World stehen. Und zwar auf einem Kinderspielplatz.
Jo.
Da weiß der 13. Krieger doch, wofür er gekämpft hat.
Ja.
Ein anderes so. Thema, was ich immer mit dem Film verbinde, ist seine Altersfreigabe.
Oh ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, dass wir darüber auf jeden Fall sprechen müssen.
Ja. Lieber Kühne, du hast ja gerade eben gesagt, der war früher ja ab 12 und jetzt ab 16. Das dachte ich auch. Ich habe recherchiert, der ist immer noch ab 12.
Habe ich auch. Die Trailer auf der DVD, die machen den Film ab 16.
Und als ich ihn heute nochmal geguckt habe, dachte ich mir, okay, der Film ist nicht FSK 18, davon ist er auch weit entfernt. Aber gerade wenn man überlegt, dass der 99 rauskam, wo die FSK echt noch ein bisschen, na, ich will sagen, kritischer war, überrascht es mich echt, dass der ab 12 gewesen oder immer noch ist. Weil der hat wirklich ein paar echt brutale Szenen. Also manche Szenen, die du nur so im so einen Blickwinkel so kurz merkst. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo einem so der Kopf abgetrennt wird, so abgezogen und dann siehst du auch, wie das Blut dann noch so schlieren zieht und solche Sachen.
Ja.
Also.
Ich kann euch so viel sagen. Ja. Ich saß 99 im Kino. Und das war überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Das war alles super. Ein Jahr später stand ich vor dem Kinokartenabreißer und habe gebettelt, dass ich doch in Final Destination darf. Ein Jahr später. Und Final Destination finde ich bei weitem nicht so schlimm wie der 13. Krieger, von der Brutalität her.
Er ist eine andere Brutalität, ne?
Ja, aber auch die Atmosphäre und das Düstere.
Der 13. Krieger hat halt dieses Rohe, was man so vielleicht am ehesten noch mit der Atmosphäre und der Gewalt in Conan der Barbar vergleichen kann.
Ja. Und ich muss sagen, dass die Gewalt in Final Destination auch schon im ersten Teil ja auch schon was sarkastisch und was Zynisches hat.
Ja, und auch so übertrieben ist. Also,
also gerade wenn die Lehrerin da irgendwie von diesem Messerblock aufgespießt wird im ersten Teil oder die Szene in der Badewanne auch im ersten Teil, das ist schon hart.
Ich fand es mit 14 trotzdem unfair.
Ja. Nee, es ist, du hast ja auch recht. Aber wie gesagt, der 13. Krieger, der ist ja sowas von roh und diese Gewalt, die wird ja auch gar nicht so richtig zelebriert. Das ist ja einfach so. Also das ist ja so eine Welt, wo diese Gewalt ja so selbstverständlich ist.
Ich habe
Wahnsinn.
Wo du das gerade sagst mit dem selbstverständlich, mir ist das jetzt erstmal so richtig bewusst geworden, als Ahmed in das Zelt reingeht. Dann wird doch der Bulwai zum König gekrönt. Ja. So, und dann sagt sein Dolmetscher, ja, das ist der König. Und dann steigt irgendein Nordmann, steht auf einmal auf, will ihn mit dem Messer umbringen. Er zieht das Schwert und schlitzt ihm wirklich von der Taille bis zum Hals den kompletten Körper auf. Und das sieht wirklich von den Effekten her wirklich gut aus. Ja. Und setzt sich danach hin und ja, das war's dann jetzt. Und es wird nicht thematisiert, einfach so, ja, ist jetzt so.
Es reagiert ja auch niemand drauf, weil es so das ist jetzt so diese Selbstverständlichkeit. Ja. Der Gewalt da in dieser Zeit. Deswegen ist natürlich auch Antonio Banderas, der diese Gewalt gar nicht kennt, auch der Einzige, der in diese Hütte reingeht, wo die ganzen Toten sind, der Einzige, der sich übergeben muss. Während die anderen natürlich schon denken, oha, aber die kennen das halt.
Aber das finde ich auch ganz schön. Also ich habe jetzt mit dem Kühne vor gestern erst einen Cast zu Vikings der Serie gemacht. Der Cast ist wahrscheinlich jetzt schon draußen, wenn ihr das hier hört. Und habe auch ein paar andere Wikinger-Sachen gemacht, also Spiele gespielt, Filme geguckt, etc. pp. Und gerade
der Cosplay?
Du warst Schildmaid. Ich rate mal, das willst du wieder rausschneiden?
Ihr seid doof. Ihr seid ganz gemeine Doof-Doof-Köpfe. So. Und wie der Film also wie Wikinger mit dem Tod umgehen, das scheint ja wirklich bei denen so in der Kultur verankert gewesen zu sein. Dieses, wir lehnen den Tod nicht ab, wir begrüßen ihn eher. Und auch, das sieht man ja auch bei diesem ersten Angriff, wo sie da in dieser Schlafstätte da Rücken an Rücken kämpfen und der eine verliert den Kopf, wie sie dann auch reagieren, wenn ihre Kameraden sterben. Das ist dann ja nicht so, oh mein Gott, Sigi ist tot, sondern mehr so, oh, cool, Valhalla, cool.
Genau, er ist bei Odin.
Ja.
Er ist in Valhalla.
Ja.
Das sieht man übrigens auch schon bei der ersten Szene bei diesem Schiffsbegräbnis, wo die Frau geopfert wird.
Ah, jo.
Was dazugehört. Also dieser Tod, also wenn jemand stirbt, dann opfern wir sogar noch jemanden, der stirbt, der dann zusätzlich stirbt. Das sind so alles so, das ist so eine Welt, wo der Tod einfach was ganz Selbstverständliches ist, also wo auch niemand so wirklich Angst vor dem Tod hat, außer natürlich Antonio Banderas, weil er ein ganz anderes Verständnis von Tod hat. Ja. Aber die kämpfen halt, um zu sterben. Es ist so ein Ehrenkodex.
Ja gut, und wenn die in Ehre sterben, kommen sie eben nach Valhalla. Und nach Valhalla
genau,
dürfen sie das mitnehmen, was sie als weltliche Besitzgüter hatten. Und deswegen zum Beispiel dann auch, dass die Frau des Königs mit auf dem Boot geblieben ist. So, weil sie dann eben, wenn sie dann sich opfert, auch mit ihrem Mann nach Valhalla kann.
Mhm. Arme Frau.
Hätte ich auch wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Habt ihr schon was von Zweitehe gehört? Ja, zumindest wissen wir jetzt, dass die Wikinger keine Witwenrente gekannt haben, ne?
Ja. Aber das hat mich an irgendeinen Film erinnert, diese Bestattung auf dem Schiff.
Wahrscheinlich an jeden anderen Wikinger-Film?
Ja,
ja, oder sogar Valhalla Rising oder so. Naja, okay.
Also bei Vikings wird es ja auch ständig thematisiert. Mm. Da ja. Ist es ja auch so.
Ich fand es übrigens schön in dem Film, das habe ich ganz vergessen, dass es ja eine der letzten Rollen von Omar Sharif war.
Das stimmt. Ja. Auch nochmal schön, ihn da zu sehen, als Dolmetscher zu anfangen.
So. Schade, dass er nicht bei ihm geblieben ist. Wobei, in der gekürzten Szene oder rausgeschnittenen Szene gibt es bestimmt einen Moment, wo er dann zu Ahmed sagt, pass auf, Junge, du setzt dich da ans Lagerfeuer und hörst ihn einfach ein paar Minuten zu und dann kannst du die Sprache. Das ist ganz einfach.
So bin ich Dolmetscher geworden.
Ich habe dir doch beigebracht, wie das geht.
Hinsetzen und Schnauze halten, zuhören.
Habt ihr das noch im Kopf eigentlich? Es gab ja definitiv danach ein paar Ableger, was Wikinger-Filme und ähnliches angeht.
Ich glaube aber nicht, dass es dem Erfolg von der 13. Krieger geschuldet war.
Nein.
Nee, dann stelle ich meine Frage einfach nicht.
Also da können wir, ich glaube, Gladiator hatte auf sowas mehr Einfluss. Ja. Tatsächlich, obwohl das überhaupt nichts mit. Also der hat ja am Anfang diese Schlacht mit den Germanen, die ich auch immer noch super finde, diese Eröffnungsschlacht. Aber der 13. Krieger hatte, glaube ich, null Einfluss auf die Filmwelt. Null.
Aber auf die Karriere von John McKinnon.
Ja, auf die auf jeden Fall.
Aber so richtig ist aus keinem der Schauspieler jetzt vielleicht außer Antonio Banderas was geworden. Ne? Also ich habe.
Man muss ja sagen, dass der Großteil der Schauspieler, die da zu sehen sind, also gerade die der Nordmänner, meistens auch wirklich skandinavische Schauspieler sind.
Ja.
Einer davon, Ben Wolter, glaube ich, der spielt diesen König Rutger. Das war seine einzige englischsprachige Rolle. Der war sonst immer in seiner Heimat halt aktiv.
Okay.
Und dieser Vladimir Kulisch, der diesen Bulliwiff spielt, also diesen Oberwikinger, den hat man schon öfters gesehen. Ansonsten sind das alles so Nebendarsteller. Also dieser Tony Curran, das ist dieser rothaarige Wikinger, dieser Musiker, der zu Antonio Banderas sagt, nachdem er sein Schwert da modelliert hat, dass er das Schwert gerne seiner Tochter schenken möchte. Das ist auch so ein Typ, den siehst du ganz, ganz oft, sei es jetzt in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder irgendwelchen Underworld-Filmen. Das muss man ganz klar sagen, der Antonio Banderas ist der Star. Der war ja auch Ende 90er groß in Hollywood gefragt. Aber ansonsten finde ich, sind das alles gute Darsteller, aber halt eben keine Stars. Also keine Namen, mit denen du wirklich werben kannst. Ne?
Keine A-Liga.
Ich weiß aber auch nicht, ob das gewirkt hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Nordmänner auch wirklich solche, denen hast du das alles abgenommen.
So, ja, deswegen funktioniert das ja auch so. Das sind ja auch Fremde. Also auch für den, stell dir mal vor, da würde jetzt noch irgendwie bei den Nordmännern hätten noch so Alan Rickman gesessen oder sonst jetzt als Beispiel, so Leute, die man halt kennt, wäre ja dieser Effekt nicht mehr da gewesen, dass das Fremde sind. Du bist, wie gesagt, du bist ja Antonio Banderas, du kommst ja in diese Welt hinein, du kennst ja nichts da. Mhm.
Aber warum glaubt ihr, dass der Film tatsächlich so gefloppt ist?
Vielleicht war es einfach, hatte er einfach Pech, könnte sein. Dann auch, könnte es auch durchaus sein, dass so ein bisschen der schlechten Vibes übergeschwappt sind. Dann war die Kritik auch eher verhalten. Ne?
Konkurrenz vielleicht noch? Was lief noch? Kann man auch immer anmerken. Könnte sein, dass da noch ein anderer Film irgendwie groß lief. Und ich glaube ja tatsächlich, dass dieses Wikinger-Historien-Ding tot war.
Ja,
total. Und Gladiator da echt das wieder ins Rollen gebracht hat. Man muss das nämlich so ein bisschen allgemein sagen. Also Gladiator, diese ist ja nicht nur Sandalenfilm oder was weiß ich, das ist ja wirklich diese Historien-Monumentalfilme. Was der 13. Krieger natürlich nicht ist. Aber er hat diesen Vibe.
Also ich kann dir sagen, was in Konkurrenz lief. Da hatten wir unter anderem, am selben Tag startete der letzte Stanley Kubrick-Film, Eyes Wide Shut. Also in Deutschland zumindest. Chucky und seine Braut.
Ja.
Und natürlich Universal Soldier, die Rückkehr.
Oh, ja.
Ne? Bisher keine Konkurrenz.
Der Eyes Wide Shut. Hm?
Ne? Dann in der darauffolgenden Woche der zweite Werner-Film.
Ei, da haben wir schon mal einen Brecher.
Ja. Dann die Komödie Eve und the Last Gentleman.
Ja, die ist nett. Aber ich glaube. Was lief denn eine Woche vorher?
Eine Woche vorher, da lief ja die Thomas Crown Affäre. St. Pauli Nacht und der von mir bereits erwähnte Universal Soldier, die Rückkehr.
Er hat wohl einfach Pech gehabt. Ja. Also Werner ist da, glaube ich, die größte Konkurrenz.
2 Wochen vorher kam Eiskalte Engel raus. Der hat das junge Publikum komplett abgeholt.
Der war super erfolgreich.
War damals Star Wars Episode 1, war das ein Weihnachtsfilm oder ein Sommerfilm?
Sommer. Der war im Sommer.
Würde mich auch nicht wundern, wenn er da noch in vielen Kinos lief.
Ja, also allgemein, das Filmjahr 99 war ja ein sehr starkes, ne? Und ich will ehrlich sein, so nett der 13. Krieger auch ist, aber er wird definitiv in keiner Top 10 des Jahres 1999 auftauchen.
Nein.
Ne? Ich hätte noch eine Frage. Und zwar...
Stell.
Ja, ich bin gerade dabei. Versteht ihr den deutschen Titel, also die Schreibweise, dass das TE hinter der 13 statt einem Punkt?
Nee.
Nee, es ist mir auch ein bisschen schleierhaft, weil ich diese Schreibweise, ich kenne das natürlich, dass das Leute schreiben, aber ich habe das, gibt es sonst einen Filmtitel im Deutschen, der dieses TH aus dem Englischen als TE übersetzt? Weil normalerweise wird ja der 13-Punkt-Krieger, also ja. 13. Krieger.
Vielleicht sollte es einfach ein bisschen mit dem TE martialischer wirken, historischer,
13. Ich weiß es nicht. Ja. Kann sein. Natürlich wenig Sinn jetzt erstmal, aber ja. Das macht den Film natürlich auch schlechter, dass er so heißt.
Definitiv. Ich muss mich an der Stelle outen. Ich hätte es so oder so mit TE einfach geschrieben. Ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, die Zahl oder der 13. oder der 10. genau so zu schreiben. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob das falsch oder richtig ist. Mhm. Für mich war es irgendwie richtig.
Vielleicht kann uns da irgendjemand mal aufklären.
Ja. Ein Linguistikstudent eventuell.
Oder ein Klugscheißer. Ja. Einfach in die Kommentare. Dankeschön.
Ja. Oder ein Klugscheißer. Da gibt es ja auf Movie Break auch den einen oder anderen Klugscheißer.
Ja,
ja, aber einer davon macht ja hier mit.
Was? Was hast du gesagt?
Nicht.
Sag das nochmal. Ich könnte jetzt 1000 andere Namen nennen, die mehr klug scheißen als ich auf Movie Break, aber ist okay.
Ja, ich kann dir einen nennen, Kühne. So.
Ich bin so Kühne.
Okay. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir sind so ja, langsam am Ende, oder?
Ja.
Gut, da wird es mal wieder Zeit für Body Count.
Oh.
Ja,
oh.
Ich habe wieder recherchiert. Ich habe eine Seite gefunden, wo sogar explizit aufgegliedert wird, wer wann jemanden wie tötet. Jetzt ist mal die erste Frage, was glaubt ihr? Wie viele Leute sterben insgesamt in der 13. Krieger?
Werden die Venduls
ja.
mitgerechnet?
Ja.
Und es sind nur die onscreen sterben. Also nicht die
alle, nicht die also Dörfer. So wie ich es verstanden habe, wirklich alle, die du auch tot siehst.
Mhm.
Okay, weil die du auch tot...
Boah, ich lag letztes Mal bei Demolition Man so unglaublich daneben, glaube ich, ne?
Ja, ihr beide aber.
Ja, wobei lag ich auch so unglaublich daneben?
Du liegst immer daneben, Pascal, das weißt du doch.
Nein, ich habe einmal Punktlandung gehabt, oder? Mit einem daneben.
Nur. Das weiß ich nicht, so lange her.
Ich glaube. boah, okay. Kühne, soll ich anfangen oder möchtest du?
Ja, ja, mach du mal.
Ich kann euch gerne noch sagen, wie viele Leute Antonio Banderas umbringt, wie viele Wladimir Kulitsch alias Bulif umbringt und wie viele Dennis Storchol alias Helge umbringt.
Nee, wir tippen jetzt erstmal. Okay. Ich sag 70.
Okay.
Boah, das ist viel. Das ist viel onscreen. Nee.
70 Leichen.
Nee, ich glaube auch, dass der Antonio Banderas, der bringt nicht so viele um. Also wenn es 45 sind, finde ich schon viel.
Okay, dann gehe ich runter auf 60. 60.
Wenn du jetzt den Punkt, also wenn du jetzt gewinnst, habe ich trotz alledem gewonnen. So.
Nein.
Es tut mir leid, 60. Aber Pascal hat gewonnen. Es sind 61.
Ha! Okay, ja, danke Kühne, dass du nochmal gesagt hast, so viele sind es nicht.
Antonio Banderas bringt 8 um, genauso viele wie der Wladimir Kulitsch und der Dennis Storhol als Helge 6. Das sind die Top 3 Killer in dem Film, wenn man so will.
Hm?
Ja, ordentlich, ne?
Können wir das Spiel lassen mit den Leichen?
Nein, das macht jedes Mal wieder Spaß. Vor allem ist es jedes Mal das Gleiche. Kühn immer so, ah, das ist zu viel. Dann so, ach ja, stimmt, ja, warte mal. So, ja, okay, doch, macht Sinn. Okay, ihr Lieben, es wird Zeit, sich zu verabschieden, weil Haller ruft uns.
Wow, Haller.
Wir haben schon den Film fürs nächste Mal parat liegen. Es wird ein Kultfilm. Wir wollen nicht verraten, welcher es ist, aber also, oder sollen wir euch als Rausschmeißer verraten? Nein, das tun wir nicht. Okay, also, es war mir eine große Freude, mit euch über 13 Krieger zu reden. Denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Ich sage adieu, wünsche euch noch viel Spaß mit den unseren weiteren Inhalten, Podcasts, Specials, News, Kritiken etc. pp. Dann darf der Pascal Tschüss sagen und dann der Kühne adieu.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, es war mir wieder eine Freude, mit euch über den Film zu sprechen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
To understand how we see.
Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.
Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram. Instagram Movie Breaker.
So, wer ist denn noch mit einem Schluck Bier? Hm?
Ja, so nochmal von vorne. Movie Break findet ihr bei Instagram. Ey, so kann ich das nicht schneiden, Leute, wenn ihr mir dazwischen lacht.
Lass uns doch frei lachen.
Nein.
Und du brauchst das auch nicht schneiden, lass es drin.
Nein, ich bin ein Profi. Doch.
Das ist Zensur.
Ja. Movie Break findet ihr bei Movie Break. Fuck.
Kannst du dann hinten ranschneiden so?
Ja, mache ich dann Gag. Wahrscheinlich auch.
Das ist einfach. Nein, das musst du drin lassen.
Also auf jeden Fall, vielleicht nicht im Podcast, aber da hinten dran dann so, wenn das Outro läuft.